Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 26. Oktober einführen. Auf dem Programm steht die Uraufführung einer Komposition über Ein feste Burg von Alex Nante, das Klavierkonzert Nummer 3 in C-Moll von Ludwig van Beethoven und die Sinfonie Nummer 5 in D-Moll, die sogenannte Reformationssinfonie, von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kent Nagano. Der Solist ist Rafael Blechatsch. Die Reformation war in gewisser Hinsicht nicht nur ein religiöses, sondern auch ein musikalisches Ereignis. Der Reformator Martin Luther war ja selber sehr musikalisch, hat nicht nur gedichtet, sondern eben auch komponiert. Viele berühmte Melodien, die heute noch gesungen werden und in den Kirchengesangbüchern stehen, gehen auf ihn zurück. Die berühmteste Melodie der Reformation ist wahrscheinlich der Choral »Ein feste Burg ist unser Gott«. So eine Art Kampflied der Reformation, eine sehr, sehr selbstbewusste, energische Melodie, die ungeheure Popularität erlangte und auch bei vielen späteren Komponisten eine Rolle spielte. Als Felix Mendelssohn Bartholdy seine sogenannte Reformationssinfonie schrieb, konnte er natürlich an diesem Choral nicht vorbeigehen. Der spielte eine ganz zentrale Rolle. Die Sinfonie von Mendelssohn war eigentlich geplant zur 300-Jahr-Feier des Augsburger Bekenntnisses der Confessio Augustana 1830. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 war zum ersten Mal die Reformation sozusagen als Programm vorgestellt worden, mithilfe einer Art Manifest, einer Schrift, die sämtliche Grundthesen der Reformation enthielt und auf diesem Reichstag eben vorgetragen wurde. Das ist die sogenannte Confessio Augustana, die auch heute noch die Grundlage bildet für viele reformatorische Bekenntnisse. Nicht alle haben sie anerkannt, aber sie ist doch ein Grundtext geblieben bis auf den heutigen Tag. Das sollte in Augsburg 1830 groß gefeiert werden und Mendelssohn dachte, dass da eine große Symphonie am Platze sein könnte. In Augsburg selber sah man das etwas anders. Man entschied sich dann doch lieber für einen Männerchor. Man hatte wohl etwas Sorge, dass so eine große, komplizierte, über weite Strecken eben dann doch ganz eigene Wege gehende Symphonie nicht das Richtige sein könnte. Mendelssohn hat sich mit seiner Reformationssinfonie sehr viel Mühe gegeben. Es ist ein großes viersätziges Werk geworden. Der Choral erscheint vor allen Dingen im letzten Satz, aber zunächst einmal gar nicht strahlend und prachtvoll, sondern fast schüchtern in einer Soloflöte und gewinnt dann erst allmählich an Glanz. Der erste Satz hat eine Einleitung, in der ein weiteres sehr bekanntes Motiv auftaucht, was allerdings katholischer Herkunft ist, nämlich das sogenannte Dresdner Amen. Das ist so eine Responsionsformel, also eine Antwortformel, die in der Dresdner Hofkirche schon im 18. Jahrhundert verwendet wurde. Der Komponist ist wahrscheinlich Johann Gottlieb Naumann gewesen. Ganz genau weiß man das nicht, aber diese kurze musikalische Formel war dermaßen eindrücklich, dass sie bald überall zu finden war in der Dresdner Kirchenmusik. Und von da aus ist sie dann auch in andere, sogar in weltliche Werke gelangt, weil dieses Motiv dermaßen eindrücklich war. Am bekanntesten geworden ist es wahrscheinlich durch Richard Wagners Parsifal. Da spielt dieses Dresdner Amen als sogenanntes Gralsmotiv eine sehr, sehr große Rolle. Mendelssohn verwendet dieses Motiv ganz verklärt im leisen Streichersatz. Das erinnert dann schon fast an die Klangwelt des Lohengrin. Es ist ja doch interessant, dass der späte Mendelssohn, und nicht nur der späte, sondern auch schon in der Reformationssinfonie, viele Übereinstimmungen mit dem frühen Wagner zeigt. Das heißt, dass die beiden Komponisten, die so unterschiedlich waren, dann doch zumindest zum Teil auch gemeinsame Wege gingen. In der Reformationssinfonie folgt auf die langsame Einleitung ein eher stürmischer Allegro-Satz in D-Moll, der wahrscheinlich auch die Kämpfe der Reformationszeit darstellen soll. Dann gibt es einen sehr anmutigen, sehr heiteren Scherzo-Satz, der ganz unbeschwert klingt und bei dem man sich fragt, was er eigentlich mit dem Reformationsthema zu tun hat. Der Grund, warum er in diese Sinfonie Eingang gefunden hat, ist wahrscheinlich der, dass Mendelssohn da dem Hörer etwas Entspannung gönnen wollte nach dem sehr konfliktreichen ersten Satz. Der dritte Satz ist dann kurz, aber sehr, sehr ergreifend, ein langsamer Satz in Moll, der dann vorbereitet auf das große Finale mit dem Zitat von Ein feste Burg. Und dieses Finale macht nun Gebrauch von den großen kontrapunktischen Fähigkeiten, die Mendelssohn besaß. Er hat ja intensiv Bach studiert und viel zur Bach-Renaissance beigetragen. Und das merkt man in diesem Finalsatz der Reformationssymphonie ganz deutlich. Der argentinische Komponist Alex Nante hat sich auch mit dem Choral Ein feste Burg beschäftigt und dazu ein Orchesterstück geschrieben. Und auch hier ist es so, dass die Melodie zunächst einmal eher so ganz verklärt klingt, eigentlich noch verklärter als bei Mendelssohn, weil sie in sehr hoher Lage gespielt wird und ganz, ganz langsam. Das ganze Stück ist eigentlich insgesamt eine Meditation über den Choral, der dabei seinen kämpferischen Charakter weitgehend verliert. Die Kompositionen von Alex Nante sind meistens sehr spirituell, sehr ruhig und eben nicht kämpferisch. Das ist dann doch interessant, wie der Choral bzw. die Choralmelodie sich auch dazu eignet. Es ist also eben nicht nur ein stürmisches Lied, was laut und im Chor gesungen werden kann, sondern es eignet sich eben auch für fast private, ganz innige Meditationen. Die Komposition von Alex Nante wurde von der Dresdner Philharmonie in Auftrag gegeben. Sie erklingt im Konzert als Uraufführung. Als Ludwig van Beethoven daran ging, Wien zu erobern, tat er das zunächst mal vor allen Dingen als Pianist. Er schrieb zwei Klavierkonzerte, die so eigentlich mehr oder weniger auf den Spuren von Mozart wandelten. Mozart hatte ja auch eine große Karriere als Pianist gemacht und damals war offenbar ganz Wien voll von großartigen Pianisten und selbst Beethoven hatte es da nicht allzu leicht, sich gegen die große Konkurrenz durchzusetzen. Die ersten beiden Konzerte wandelten eben noch in den Spuren seines großen Vorgängers Mozart, aber mit dem dritten Konzert ist Beethoven dann ganz Beethoven geworden, auch was das Klavierkonzert angeht. Schon allein die Tonart gibt einen Hinweis, C-Moll, Beethovens Lieblingsmolltonart. Natürlich denkt jeder sofort an die berühmte 5. Sinfonie. Aber auch Werke wie die Klaviersonate Opus 13 sind typische C-Moll-Werke. C-Moll ist bei Beethoven öfter eine tragische Tonart, jedenfalls eine sehr ernste Tonart. In dem Klavierkonzert in C-Moll allerdings eine eher energische Tonart, eine aktive, eine kämpferische Tonart. Beethoven konnte auch zurückgreifen auf ein Klavierkonzert in C-Moll, das Mozart geschrieben hat, aber da hat er wohl gedacht, dass er es diesmal ganz anders machen wollte. Das ist also kein C-Moll, wie es bei Mozart ist. Da klingt diese Tonart eher geheimnisvoll und resigniert, melancholisch. Bei Beethoven eben ist es sehr aktiv. Es gibt stürmische Passagen, vor allen Dingen im ersten Satz und im dritten Satz. Der zweite Satz allerdings bildet eine ziemliche Insel der Ruhe. Er steht in E-Dur, einer Tonart mit vier Kreuzen, die von C-Moll ganz, ganz weit entfernt ist. Und er hat eine Besonderheit, was die Notation angeht. Es gibt da nämlich sehr, sehr kleine Notenwerte. Die Noten in der Musik, die werden ja fortlaufend geteilt. Ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten und so weiter. Und wenn man das so weitertreibt, kommt man irgendwann zu 128stel Noten. Und die verwendet nun Beethoven sogar ziemlich ausgiebig im zweiten Satz seines Klavierkonzerts. Da ist manchmal das Notenbild ganz, ganz schwarz, weil ja 128stel Noten mit 5 Balken notiert werden. Und da sind also lauter schwarze Balken zu sehen und der Solist hat eine ganz schöne Aufgabe zu lösen, das nämlich genau auszurechnen, ob es jetzt sich um 128stel, um 64stel oder gar um 256stel handelt. Nun ja, das hört man eigentlich dann doch gar nicht so, wie es in der Partitur steht, weil das Tempo außerordentlich langsam ist. Das heißt, auch diese kleinen Notenwerte, die führen dann nicht dazu, dass alles rasend schnell abläuft, sondern eben mit einer speziell für Beethovens Verhältnisse doch bemerkenswerten Gemütsruhe. Es ist ja nicht so, dass Beethoven immer der Aktive war, der Tragische, der Konflikthafte, sondern es gibt da auch eben immer wieder diese Inseln der Ruhe, wo er ganz besinnlich wird, ganz kontemplativ. Für ein Klavierkonzert eignet sich sowas natürlich ausschließlich für den zweiten Satz. Nach dem fast heroischen ersten Satz gibt es dann diese Ruheinsel und dann folgt eben doch wieder ein sehr lebhafter und auch sehr virtuoser Schlusssatz, der wie öfter bei Beethoven in Finalsätzen auch sehr humorvoll ist. Nun sollte man denken, C-Moll bei Beethoven, das verträgt sich dann doch eher nicht mit Humor, aber auch das macht der Komponist in diesem Falle möglich. Also wirklich diese fast paradoxe Vorstellung, dass das düstere, grimmige C-Moll dann plötzlich ganz humorvoll wird. Es ist noch nicht mal ein Galgen im Humor, sondern zumindest stellt sich das mir so dar, eine echte Fröhlichkeit, eine echte Ausgelassenheit und auch eine sehr große Spielfreude. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 26. Oktober um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.